Vorhin haben wir gehört, dass Jesus unsere Gebete erhört, dass wir Geduld haben sollen und daran denken sollen, auch sehen sollen, was Gott im Verborgenen tut. Also für den einen oder anderen von euch war das, also lasst nicht den Mut hängen, sondern bleibt einfach dran, Jesus hört dein Gebet und er steht dir zur Seite und er hilft, weil er der Herr ist und weil er der König ist. Wir haben heute Palmsonntag. Und darum lese ich uns die entsprechende Geschichte aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Die Verse 12 bis 21. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus gerne kennenlernen. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus gerne kennenlernen möchtest, dann bist du genau richtig. Wenn du hier bist und sagst, ich kenne ihn aber schon, dann bist du hier auch richtig, weil man kann einfach nicht genug von Jesus lernen und genug Facetten von ihm neu wieder entdecken. Es geht laut zu in Jerusalem, ganz laut. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, lärmend, schreiend, schrill. Und Menschen rempeln und rufen und rennen und schreien. Ort des Geschehens, Jerusalem, die alte Königsstadt, Krönungsstadt der Könige von Juda. Warum dieser Lärm auf den Straßen? Die Menschen sind in Bewegung geraten. Was in dem Vorort von Jerusalem geschehen ist, das hat sie auf die Beine gebracht, nämlich ein Toter wurde von den Toten erweckt. Lazarus, der lebt wieder und man kennt diesen Lazarus. Und vielleicht ist Lazarus bei diesen Leuten ja dabei und man kann einen wirklich Toten wieder lebendig sehen. Und das beschäftigt die Leute enorm. Und das bringt sie hinter dem Ofen hervor. Jesus, der Retter, und Lazarus, der Gerettete, die werden zur Sensation. Einfach Sensation. Da gibt es was zu sehen. Und vielleicht haben die Freunde von Jesus gedacht, ja, jetzt geht's los. Jetzt wird Jesus zeigen, wer er ist. Und Jesus hat sich all diesen Demonstrationen entzogen. Immer wenn viele Leute da waren, ist Jesus in die Einsamkeit gezogen auf dem Berg, ist vor den 5.000 und noch viel mehr nach der Speisung der 5.000 weg, weg und hat sich nicht feiern lassen. Aber jetzt lässt Jesus das geschehen und wichtig ist, Jesus lässt das geschehen. Bei all dem, was an diesem Palmsonntag, bei diesem Tag in Jerusalem geschieht, lässt Jesus das geschehen und bei all dem, was dann in den darauffolgenden Tagen geschehen wird, lässt er es auch geschehen. Nicht Menschen wüten, sondern Gott hat seinen Plan und lässt seinen Plan geschehen. Warum lässt Jesus das zu? Weil seine Stunde nahe ist. Seine Stunde. Ist das die Stunde der Machtübernahme? Ist das die Stunde des eigenen Triumphes? Ist das die Stunde, wo er an die Macht kommt und andere Verlierer sind, andere den Kürzeren ziehen? Seine Stunde, das ist die Stunde, in der die Welt den Atem anhält und die Sonne sich verfinstern wird. Seine Stunde, das ist sein Wort am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Stunde, das ist sein Wort, es ist vollbracht. Seine Stunde, das ist sein Sterben am Kreuz. Seine Stunde, das ist die Stunde, wo die Menschen denken, wir haben ihn erledigt, es ist vorbei. Das ist seine Stunde am Kreuz. Und das Allerwichtigste ist, das ist deine Stunde und das ist meine Stunde. Das ist deine Stunde, deine Chance, was Jesus hier tut und was im Gange ist ab diesem Tag. Warum der Lärm? Die Menge erkennt in Jesus ihren Mann. Er kann was. Wir neigen solchen Leuten hinterher zu rennen, die was können, die was bewegen. Die Stars bringen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf die Straßen und vor die Bühnen. Brot für 5.000, Kranke heilen, von Aussatz befreien. Jesus ist der Mann, der alles kann. Jesus ist der Mann für alle Fälle. Vielleicht denkst du das ja auch. Wir suchen nämlich Hoffnungsträger und wir suchen so einen Halt, wenn nichts mehr hält. Und wir suchen einen Menschen für unseren Müll. Und wir suchen einen, auf den wir zeigen können mit dem Finger, der war's, der ist schuld. Wir suchen den Mann, der im Falle eines Falles schuldig ist. Und auf solche Leute wird alles gewälzt. Das sind die da oben, das sind die Politiker, das sind die. Ist Jesus so einer? Badet Jesus in den Sprüchen der Masse? Braucht er den Beifall? Braucht er das Lob der Leute? Hey Jesus, weiter so, come on. Hört man ja in manchen Gottesdiensten, ne? Braucht Jesus das? Jesus findet einen Esel und setzt sich drauf. Und den Zuschauern gehen die Augen auf und die Münder auch. Und die merken, hier kommt kein starker Mann. Hier kommt keiner, den wir zu fürchten hätten und vor allen Dingen die anderen. Hier kommt kein Herzensbrecher, der nach unserer Melodie tanzt. Hier kommt kein Gummimann, der sich vor unseren eigenen Karren sparen lässt. Jesus, mach mal, tu mal, mach so wie ich. Hier kommt einer, der nicht zu fürchten ist. Hier kommt einer, der wirklich dienen wird, der den Menschen dient. Hier kommt einer, der nicht eine Lösung hat, über die man nachdenken kann und wo man sagen kann, nö, die brauche ich nicht. Ich wähle mal jemand anders. Oh, ich wähle lieber niemanden. Ich bin von allen enttäuscht. Jesus ist nicht die Lösung. Jesus andersherum. Jesus hat nicht die Lösung, er ist die Lösung. Das müsst ihr euch merken. Jesus ist die Lösung, hat nicht eine Lösung, über die man diskutieren könnte. Er ist die Lösung. Hier kommt einer, der nicht die ganze Welt verändern will, sondern der dich verändern will, der mich verändern will, der dich und mich berühren will, der uns nahe kommen möchte. Der Menge wird bewusst, er ist überhaupt nicht der, für den wir ihn halten. Und deswegen lassen Sie sich überreden, einige Tage zu kreischen. Kreuzigt den, weg mit denen, den brauchen wir nicht. So einen brauche ich nicht. Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Der Mann für alle Fälle, der Mann, der dir helfen muss, der Mann, der zuständig ist für den richtigen Job, der Mann, der dafür zuständig ist, dass dein Leben gelingt, ist er derjenige, der dafür zuständig ist, dass deine Finanzen stimmen, ist er derjenige, der das irgendwie wieder schafft, dass deine Frau wieder freundlich ist? Für wen hältst du Jesus? Die Pharisäer sagen, alle Welt rennt ihm nach. Und den so einfach laufen lassen und ihn hier sich feiern lassen, so kommen wir nicht weiter. So einfach werden wir ihn nicht los. Und die, die Jesus loswerden wollten, die, die ihn zum Verstummen bringen wollten, und die, die am Ende des Kreuzes gesagt haben, jetzt sind wir ihn los, er ist tot, die liegen in den Gräbern und keiner redet mehr von ihnen, außer von Pilatus. Pilatus im Glaubensbekenntnis. Wer hätte das gedacht? Die sind alle tot. Und Jesus? Jesus lebt. Jesus lebt. Von all denen, die ihn zum Verstummen bringen wollte, redet kein Mensch. Höchstens in der Vergangenheitsform. Von Jesus reden wir nicht in der Vergangenheitsform, was er mal war, sondern wir reden von dem, was er ist. Wir reden von dem, der gestorben und auferstanden ist. Wir reden von Jesus in der Gegenwartsform. Er ist. Was ist er denn? Jesus ist dein Erlöser. Heißt, Jesus möchte gar nicht die Masse. Jesus badet sich nicht in der Masse und in dem Applaus der Masse, sondern Jesus freut sich, wenn er dich erreicht, wenn du ihn heute Morgen hörst, wenn du heute Morgen merkst, er ist mein Erlöser für mich. Wovon erlöst er dich denn und mich? Er erlöst dich von der Sucht, dir selbst und anderen gefallen zu müssen. Kennst du das so nach dem Hauskreis? Wie ist es gelaufen? Ja. Meinst du, die haben mich verstanden? Ja. Meinst du, das ist gut rübergekommen? Du hast ein Gespräch gehabt im Dienst und bist total unruhig und versuchst von den anderen zu hören, die dabei waren. Und? War's gut? War ich gut? Wir können irgendwie nicht wirklich ohne Lob und Tadel. Aber Tadel ist blöd, Lob ist gut, ist auch wichtig. Aber manch einer ist süchtig danach und meint, wenn er das Lob nicht hört, wenn er nicht von 20 Leuten begrüßt wird, wenn er nicht 1350 Freunde bei Facebook hat und wenn ich mindestens 10 Leute bei WhatsApp sich melden vor dem Frühstück, dann ist er vergessen. Kein Mensch liebt dich. Das macht süchtig, pausenlos nachzugucken. Ist eine Nachricht da? Ist was da? Jesus erlöst dich von der Sucht, gefallen zu müssen, so vom Sucht nach Eigenlob. Und er erlöst dich von dem bitteren Geschmack von genau dem Gegenteil, nämlich von der Enttäuschung durch Menschen. Und das sitzt tief. Man hat dich nicht begrüßt, man hat dich in der ganzen Dankeslatte nicht genannt. Wir kennen alle solche Geschichten und es gibt einen ganz bitteren Geschmack. Das kann so eine ganze Gemeinde treffen, weil einer dich vergessen hat. Das kann eine ganze Familie treffen, deine ganze Sippe oder Freunde. Und du sagst, lass mich mit den allen in Ruhe. Lass mich nur in Ruhe. Ich sag keinen Ton mehr. Kennst du das? Jesus ist der Erlöser, weil Bitterkeit im Herzen macht dich einsam. Das Schlimmste ist nämlich, die anderen feiern ihr Leben und feiern die Gemeinde und feiern deinen Hauskreis und finden das alles so cool. Und die merken nicht mal, dass du leidest. Und das sitzt noch tiefer. Wenn man dich wenigstens noch bedauern würde. Jesus erlöst dich von Enttäuschung, von der Bitterkeit in deinem Herzen. Heute Morgen will er das tun. Er erlöst dich von der Schuld deines Lebens, das nennt man Sünde. Von dem, was du sagst, hätte ich es nur nicht gesagt, hätte ich es nur nicht getan. Ich sollte mal mit jemandem reden, hast du schon seit Ewigkeiten nicht gemacht. Jesus ist der Erlöser von deiner Schuld, von dem, was dich von Menschen trennt und von Gott trennt. Sünde. Und wenn du deine Schuld vor Gott bekennst, Buße tun, sagen, das war falsch. Nicht die anderen waren da falsch. Ich habe Falsches getan. Wenn du das Jesus sagst, um Vergebung bittest, dann vergibt er dir. Und schön ist, wenn du erlebst, dass Menschen dir vergeben. Und schön ist, wenn Menschen erleben, dass du vergibst. Vergibst, das heißt, du gibst dein Recht auf, ich bin sauer. Dein Recht auf, lasst mich alle in Ruhe. Dein Recht auf Rache, ich zahl's ihm heim. Er soll mal spüren, wie das ist. An Jesus ab. Kümmert sich besser drum. Und dein Herz wird frei, nicht leer, sondern wird mit Liebe gefüllt und wird mit Barmherzigkeit gefüllt und wird mit Freude gefüllt. Und er erlöst dich von dem Drang, perfekt zu sein. Kennst du das? Alles richtig machen zu wollen, ist ja gut. Alles 150%ig. Machen zu wollen. Kein falscher Ton am Klavier. Sind drei falsche Töne bei Gallin im Klavier, ist es entweder das Klavier oder Gallin. Ja, und dann muss man sich das verzeihen können. Drei falsche Töne. Drei falsche Töne. Bei mir kämen nur falsche Töne. Und so kann sich das durchziehen, durch alle. Zu Hause liegt das Besteck nie richtig. Und die Löffel nicht richtig. Und die Serviette, die muss so liegen. Und der Griff vom Becher genau so. Und wenn das nicht so ist, dann schwillt dir der Kamm. Kennst du das? Und du fährst Auto. Und du fährst ja schon so lange Auto. Und du bist so ein guter Autofahrer. Jetzt sagst du, hast du gut reden. Und schimpfst wie ein Rohrspatz, weil der da vorne nicht mal die 30 fährt. Steht doch 30 dran. Und dann sind die 30 durchgestrichen. Hat der wieder nicht gesehen. Ja? Und 70, wieder nicht gesehen. Der fährt immer noch 68, obwohl er 100 könnte. Okay, ihr kennt das. Jesus erlöst dich davon, ja, dass du schimpfst und dass dir sowas den Tag verdirbt. Ja? Fährst mit Lichthupe hinterher. Und überholst ihn und, ja, na gut. So, er ist heute dein Heiland. Ja. Er ist heute dein Heiland. Heute. Das heißt, was hat was mit Heilen zu tun. Er ist heilsam für dich. Das heißt, er hört dir zu. Dazu musst du aber was sagen. Ja. Jesus sagt dir, was soll ich denn tun? Dein nächster Gedanke ist, da wird sowieso nichts draus. Und Jesus sagt, was soll ich denn tun? Und du sagst, ja, soll ich dir das sagen? Ja, sag mir das. Sag ihm doch, wo du die Veränderung haben möchtest. Sag ihm doch, wo du hin möchtest. Sag ihm doch endlich, wohin du dich bewegen möchtest. Denn du musst dich bewegen und Jesus bewegt sich mit dir zusammen. Sag ihm doch das Ziel, wo das alles hinkommen soll. Oder sag ihm doch, Jesus, ich habe gar keine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Sag mir doch, wo es hingehen soll. Rede und höre. Hör doch mal Jesus zu. Hör doch mal einen Tag lang. Du musst dir ja nicht Urlaub nehmen und nichts mehr tun, sondern hören bedeutet, achte doch mal, was so den ganzen lieben langen Tag lang so passiert und wie viele Hinweise Jesus so schenkt. Er hört dir zu, er nimmt dich ernst. Manchmal legt er den Finger in die Wunde, da wo es dir weh tut. Und dann deckt er auf, um zu heilen. Denn manchmal, so in manchen Gesprächen, merkst du, wie dir der Kamm schwillt. Das ist so deine wunde Stelle. Und dann möchte Jesus die wunde Stelle, die so urplötzlich in deinem Leben dazu geführt hat, dass du urplötzlich ärgerlich wurdest, heilen. Er ist heute der Herr, der König. Das heißt, Jesus hat Anspruch auf dein Leben. Wir wollen immer, dass Jesus uns zuhört. Und wir wollen immer, dass Jesus tut, was wir wollen. Wir sind so ein bisschen wie die Wegelagerer in Jerusalem. Unser Mann. Aber Jesus hat Anspruch auf deine und meine Zeit. Hat Anspruch auf dein und mein Leben. Hat Anspruch auf deine und meine Pläne. Das ist ganz anders. Jesus ist der Herr, er ist der König. Meiner. Deiner auch? Oder brauchen wir Jesus nur als Versorger und als Müllhalde? Und ansonsten soll er uns doch lieber in Ruhe lassen. Er ist ein König, der zeigt, wie er seine Herrschaft verstanden wissen will. Mitten in dieser Stadt, auf den Plätzen und Straßen bei den Menschen ist Jesus. Mitten da, wo es laut ist und Krach ist und Leben ist. Mitten in deinem Leben. Ist schön, dass er jetzt hier ist. Aber das ist nicht unsere Alltagssituation. Wenn wir busy sind, ist Jesus da. Wenn uns der Kamm schwillt, ist Jesus da. Wenn uns langweilig ist, das mag es geben, dann ist Jesus auch da. Wenn wir feiern, was auch immer, ist Jesus auch da. Und wenn wir traurig sind, ist er auch da. Und auch dann will er der Herr, der König, der Heiland und der Erretter sein. Wer ist Jesus für dich? Die Geschichte endet im Johannesevangelium ganz eigenartig, nämlich so, Johannes 12, 20 bis 22, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft, Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, hey, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Den, der die Menge jetzt feiert, den wollen wir kennenlernen. Man lernt Jesus nicht in der Menge kennen, sondern man lernt Jesus im Gespräch kennen. So Auge zu Auge. Unter vier Augen sozusagen im Gespräch, indem man sich ihm anvertraut. Und genauso nah möchte Jesus dir heute Morgen kommen. Dir. Und wäre das so cool, wenn du sagen würdest, ja, ich möchte Jesus kennenlernen. Ja, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ja, ich will Jesus nochmal ganz anders kennenlernen. Ja, ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich möchte nicht nur lärmen mit der Masse, sondern ich will mit diesem Jesus leben. Er will dein Leben teilen. Und genau da möchte er dein König sein, der nicht zu fürchten ist. Du brauchst nicht Angst zu haben vor Jesus. Er will dein Erlöser sein heute Morgen. Er will dein Heiland sein. Und er will heute Morgen dein Retter sein. Wenn du nur sagst, rette mich. Ich weiß gar nicht so genau wovor, aber irgendwas stimmt nicht. Rette mich. Dann ist Freude im Himmel. Weil du verändert, erneuert heute Morgen hier rausgegangen bist, weil dir Jesus begegnet ist. Okay, lasst uns aufstehen. Das ist immer der Moment, wo du einfach nochmal eine Chance hast, nachzudenken, bevor der Kaffee kommt. Nimm dir doch Zeit und rede mit Jesus über das, was dich heute Morgen hoffentlich an irgendeiner Stelle bewegt hat. Und dann lade ich dich ein, mit uns zusammen das Vaterunser zu beten.